Parashat Tazria und Mitzora. Das sind zwei kurze Parashat, die häufig zusammengelesen werden, sehr, sehr häufig. Wir kennen das, dass es Jahre gibt, wo man mehrere Shabbatot befüllen muss mit einer Lesung, weil zum Beispiel ein Schaltjahr ist und auch je nachdem, ob Feiertage auf einen Schabbes fallen oder nicht, kann es schon passieren, dass man so viele Shabbatot hat, dass man Tazria und Mitzora getrennt liest. Aber sie sind sehr, sehr oft zusammen. Und wir werden auch sehen, dass das eigentlich ganz gut passt, weil sie haben ein gemeinsames Thema. Während wir nächste Woche bei Parashat Acharimot und Kedoshim kommen wir auch auf ein neues Thema. Also eigentlich ist das eh ganz gut so eingeteilt. Wir haben in der letzten Parasha, letzte Woche, schon angefangen zu lernen über das Thema von Tum'ah. Wie jemand Tameh werden kann davon, dass er oder sie ein totes Tier berührt, das die Eigenschaft hat, Tameh zu machen. Wir erinnern uns, dass bei weitem nicht jedes tote Tier Tameh macht, aber es gibt Tiere, deren Leichnam, wenn der Mensch dieses tote Tier berührt, Tameh machen. Und wir sind uns darüber einig gewesen, dass die landläufige Übersetzung von kultisch unrein für Tameh eine sehr hartschere Übersetzung ist, weil das natürlich nichts mit sauber oder schmutzig oder so zu tun hat, sondern dass Tumah eine Art von Behinderung ist, irgendeine Art von Blockade oder Lähmung ist in der Verbindung, die der Mensch mit Gott hat. Und wir haben letztes Mal auch besprochen, dass diese ganzen Regeln von Tumah relevant waren für den Eintritt in den Beit HaMikdash, in den Tempel, während das im heutigen alltäglichen Leben ja gar nicht relevant ist. Was auch mit dazu führt, dass wir uns mit diesen Halachot und mit diesen Erklärungen heutzutage schwerer tun, weil uns die Praxis fehlt, was wir uns nicht vorstellen. Aber wir sehen natürlich auch eine Philosophie, die dahinter steckt. Ich habe es genannt, ein bisschen was wie eine Kashrut für den Beit HaMikdash, eine Kashrut für den Tempel, wo man mit manchen Sachen halt noch besser sein muss als im normalen draußen. Also, das ist das, wo wir zuletzt stehen geblieben sind, dass wir angefangen haben zu lernen, es gibt diese Dinge, wo ein Mensch, der in das Heiligtum hinein will, also nicht irgendwo herumläuft in dieser Welt, sondern gleich in das Heiligtum hinein, dass dieser Mensch einen spirituellen Status haben muss von einer besonderen Reinheit. Und das, was diese Tahara, diese besondere Reinheit blockiert, nennen wir Tum'ah oder Tameh, jemand ist Tameh. Und wir haben angefangen, diese Regeln kennenzulernen in Bezug auf Berührungen. Ein Mensch berührt den Kadaver eines toten Tieres und kann davon Tameh werden. Was wir jetzt haben in Parashat Tazria und Mitzora, ist, wie der Mensch Tameh werden kann aufgrund von Ereignissen im eigenen Körper. So würde ich das zusammenfassen, was wir vorfinden werden. Wir haben nämlich die Tumah der Frau, die ein Kind gebiert. Wir haben dann ein sehr, sehr ausführliches, langes Kapitel über Zaraat, über den Mitzorah, der eine schadhafte Stelle an seiner Haut hat. Auch hier bitte, wir übersetzen Zaraat nicht mit Leprosy oder Aussatz. Das passt alles nicht. Ja? Und dann haben wir innerhalb dieses Zaraat-Kapitels auch die Möglichkeit, dass auch ein Gebäude Zaraat haben kann. Aber zunächst einmal geht es um Menschen, die Zaraat haben. Und nach diesem sehr, sehr ausführlichen Block haben wir am Ende von Parashat Mitzora haben wir den Sav und die Sava und auch den Nida. Also Menschen, die aufgrund von Körperflüssigkeiten oder Blutungen, Ausfluss oder Blutung Tameh werden können. Also wir sehen, der gemeinsame Nenner ist, mit der kleinen Ausnahme, dass bei Zaraat auch Häuser Tameh werden können, aber der gemeinsame Nenner ist, irgendwas passiert im Körper des Menschen, das Tumah verursacht. Wir werden nächste Woche in Parashat Acharimot von etwas lernen, das auf ganz andere Art Tuma verursacht, nämlich dass der Mensch Sünden begehen kann und davon gereinigt werden muss, weil in Parashat Acharimot nächste Woche haben wir dann das große, große Kapitel über den Yom Kippur. Also das kommt, hängt schon alles irgendwie zusammen. Das ist alles eine lange, lange Strecke innerhalb des Textes der Torah, der uns erklärt, wie kann ein Mensch Tamé werden. Und wir hatten letzte Woche, ein Mensch kann Tamé werden durch gewisse Berührungen. Jetzt lernen wir, ein Mensch kann Tamé werden durch Dinge, die im eigenen Körper passieren. Und nächste Woche werden wir lernen, ein Mensch kann ganz ordentlich Tamé sein durch falsche Handlungen, die wir gemacht haben. Und dazu brauchen wir dann die Yom Kippur. Also das sind nicht völlig verschiedene Kapitel, sondern hat schon einen Zusammenhang, würde ich vorschlagen. Okay, versuchen wir ein bisschen uns was anzuschauen. Ich möchte beim Anfang, bei Parashat Tazria am Anfang stehen bleiben, werde dann, glaube ich, über weite Strecken, vielleicht schnuppern wir ein bisschen hinein, aber über weite Strecken werde ich das Zaraat-Kapitel oder die Zaraat-Kapitel, es sind mehrere Teile, überspringen. Und dann wollen wir am Schluss von Parashat Metzora bei Nida und Sav und Sava rauskommen und das vielleicht noch ein kleines bisschen vergleichen. Möglicherweise hilft es uns, wenn ich einen Screenshare mache. Für die, die ein gedrucktes Buch bei sich haben, wir sind in Chumash Vayikra natürlich, am Anfang von Parashat Tazria und das ist das Kapitel 12, 12.1. Ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, weil es ist heute eine neue Teilnehmerin dabei und hat es von mir noch nicht 5-mal gehört. Darum sage ich es heute wieder. Es ist ganz, ganz wichtig für uns beim Tora-Lernen, dass wir auf jene Absätze achten, die im hebräischen Text der Tora-Rolle Absätze sind. Während die Kapitelnummern sind uns im Grunde wurscht. Also, dass hier ein Kapitel 12 beginnt, ist uns eigentlich relativ egal. Was uns viel mehr interessieren wird, wo das Kapitel 12 endet und wo 13 anfängt, ist uns relativ egal. Was uns mehr interessieren wird, ist, wo die Tora in einer Tora-Rolle einen Absatz macht, weil die Nummerierungen sind ja modern. In diesem Fall geht es sich aber schön aus, dass das Kapitel 12 auch tatsächlich einen Absatz hat. Schauen wir mal, was hier steht und dann werden wir ein bisschen überlegen, worum es gehen könnte. Bei der Bera Shemel Moshe Lemor, es kommt öfter mal vor, dass in der Tora ein neuer Absatz anfängt und mit Gott sprach zu Moshe. Und das hilft uns übrigens auch immer wieder, den Text zu strukturieren. Also das ist ein Teil, wo Gott zu Moshe spricht und jetzt kommt ein Inhalt. Dann kommt wieder und Gott sprach zu Moshe und es kommt ein neues Kapitel. In unserem Fall wird das dann dieser Abschnitt sein über den über Zaraat. Und dann kommt wieder, Gott sprach zu Moshe und es kommt wieder etwas Neues. So können wir die Texte auch strukturieren. Dabei El Bnei Israel, du sollst sagen zu dem Bnei Israel und ihnen erklären, Isha ki Tazria, eine Frau, die empfangen hat, Veyalda Zachar, und sie hat ein männliches geboren, dann ist sie Tamei, Shivat Yamim, 7 Tage, Kimei Nidat Dota Tim'a, so wie die Tage ihres Niederseins. Wir kennen den Begriff Nieder für die Frau, die die Monatsblutung hat. Hier sehen wir übrigens wieder einmal, was wir so oft sehen, ein kleines Detail, dass die Torah, die schriftliche Torah, immer nur eine ein Protokoll ist dessen, was in der mündlichen Lehre schon da war. Denn die ganzen Regeln von Nida lernen wir erst später. Also die Torah setzt hier als bekannt voraus, dass wir die Torah kennen. So etwas passiert bekanntlich oft, das passiert uns immer wieder. Und hier haben wir ein kleines Beispiel davon. Das bezieht sich auf etwas, das im Text das weiter hinten steht, weil die Torah zuerst mündlich da war und das Aufgeschriebene ja wie ein Protokoll dessen ist, was mündlich schon da war. Also so wie eine Frau nieder ist, 7 Tage lang, so ist es auch hier, so wie eine Frau nieder ist, wenn sie ihre Blutung hat, Entschuldigung, so sie ist sie hier 7 Tage Tamei. Das heißt, unabhängig davon, ob sie bei der Geburt wirklich geblutet hat oder nicht, wobei ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Geburt ohne Blutung stattfindet, aber rein halachisch ist das, was man hier aus diesem Satz lernt, unabhängig davon, ob sie geblutet hat oder nicht, wird angenommen, dass sie so ist wie eine Frau, die eine Blutung hatte. Und am achten Tag wird, wir reden hier vom männlichen Kind, am achten Tag wird dieses Kind beschnitten. Und nach 30 Tagen, sie soll jetzt 30 Tage von Tara einhalten, 30 Tage, in denen sie eine Reinheit abwartet, wo sie noch nichts Heiliges berührt. Also in diesen 30 Tagen kann sie jetzt noch nicht in den Tempel gehen, kann sie nicht irgendein zum Beispiel geheiligtes Fleisch von einem Korban berühren oder so. Also könnte sie schon, aber dann würde sie es Tamé machen, das wäre schlecht. Und dann, wenn das alles vorbei ist, dann kann sie ein Reinigungsritual machen. Jetzt haben wir etwas sehr Komisches. Wenn das Kind ein Mädchen ist, dann ist die Zeit verdoppelt. Dann ist sie 2 Wochen nieder und ist sie 60 statt 30 Tage in der zusätzlichen Reinheitsperiode. Selbstverständlich fragen sich da viele Leute, hey, was soll das? Wir werden versuchen, darauf einzugehen. Und dann erfahren wir, wenn also diese Tage vollendet sind, egal ob das jetzt die männliche oder die weibliche Variante ist, wann immer das fertig ist, also entweder eine Woche plus 30 oder 2 Wochen plus 60 für einen Sohn oder für eine Tochter, dann bringt sie ein Keves Ben Shnato Leolah, ein Ola-Opfer von einem Lamm, das einjährig ist, und eine junge Taube oder Turteltaube als Chatat-Opfer zum Ohel Moed, zum Stiftszelt, zum Kohen. Dieser Kohen hat jetzt einen Job zu tun mit diesem Opfer. Der bringt dieses Korban, Vechiper Aleha. Hier haben wir übrigens den Begriff der Kapara, der nächste Woche ganz, ganz groß rauskommen wird beim Yom Kippur. Hier haben wir das auch. Irgendeine Art von Kapara. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Kapara, Vechaper, eigentlich etwas heißt wie bedecken. Ja? Irgendwie wird die Lähmung, die Unreinheit, die Blockade, die sie hat, bedeckt. Und dann ist sie Dann ist sie Tahara. Das Tahara ist ein Eigenschaftswort, das sich auf diese Frau bezieht, die geboren hat. Also nicht der Kohen macht sie Tahor, der Kohen macht die Kapara, indem er das Opferritual vollzieht. Sie ist dann Tahara. Und das ist also die Lehre einer Frau, die ein Kind geboren hat, für männlich oder weiblich. Und jetzt kriegen wir noch einen kleinen, eigentlich ist der Absatz hier aus, inhaltlich, aber jetzt kriegen wir noch einen kleinen Nachsatz. Wir haben bemerkt, das verlangte Korban ist doch ein bisschen teuer. Ein Lamm kann sich nicht jeder leisten. Und daher kommt ein Nachsatz. Wenn sie weniger in Händen hält, dann kann sie statt dem Lamm und der Taube oder Turteltaube, kann sie auch nehmen 2 Tauben, Turteltauben. Velakra Shtetorim, dann nimmt sie 2 Tauben oder 2 Turteltauben. Und eines gilt dann als Ola-Opfer und eines gilt als Chatat-Opfer. Auch wenn das die 2 gleiche Vögel sind, sind das 2 verschiedene Korbanot. So wie sie 2 verschiedene Korbanot bringen sollte, wie in Vers 6 beschrieben, wo also das Lamm für das Ola ist. Das einjährige Lamm war für das Ola und entweder Taube oder Turteltaube für das Katat, und das Lamm kann sie ersetzen durch ein zweites Vögelchen. Dann ist das Ganze wesentlich billiger finanziell. Also wenn sie nicht so reich ist, dann bringt sie diese 2 Vögel. Und er macht genau dasselbe, er macht genau die gleiche Kapara und sie ist dann Tahara davon. Das ist unser Absatz. Dieser Absatz wirft natürlich viele Fragen auf. Zum einen sagt uns die Tora nicht explizit, warum sie eigentlich Tamé ist. Wobei ich würde vorschlagen, dass das nicht so schwer ist, einzuschätzen, weil die Anstrengung, die körperliche Anstrengung, die eine Frau bei einer Geburt hat, ist riesig. Es ist auch nebenbei lebensgefährlich. Heutzutage ist es das Gott sei Dank nicht so, aber wenn wir bedenken, wie viel medizinisches Equipment wir heutzutage aufwenden, damit es nicht lebensgefährlich ist, dann macht uns das ja auch bewusst, dass es eigentlich eine sehr, sehr große, riesige Sache ist, wo auch Gefahren drinnen stecken. Hätte man nicht all das Equipment von Vordiagnostik heutzutage und dem, was im Krankenhaus alles möglich ist, Aber auch heutzutage natürlich, dass man vieles schon vorher vor der Geburt feststellen und einschätzen kann. Das sind sehr junge Entwicklungen. Es ist noch nicht so lange her, dass alles das nicht so möglich war und Geburten noch wesentlich riskanter waren. Also es ist sogar ein Aspekt von Lebensgefahr. Und natürlich ist die körperliche Anstrengung und die Schmerzen, die eine Frau bei einer Geburt hat, sind ja nicht klein. Also, dass das zu einem Zustand führt im Körper der Gebärenden, dass sie einfach ein Ausmaß von Erschöpfung hat, wo sie nachher nicht so fit ist, dass sie einfach so mal in das Heiligtum geht, in einem absolut gelösten, entspannten Zustand, ist eigentlich nicht so schwer einzuschätzen. Also ich glaube, dass das eine flüssige Erklärung wäre. Es hat letzte Woche einer von euch, ich glaube Erwin war es, angesprochen, dass es doch interessant ist, dass Tumor auch bei Geburt entstehen kann. Das ist sehr interessant. Ich weise hier allerdings darauf hin, es ist ja nicht das Baby, das Tamé wird, es ist die Mutter, die Tamé wird. Also es ist nicht die Geburt des Menschen, die den Menschen Tamé macht, sondern es ist der Akt des Gebärens, der für die Frau so viel Anstrengung ist, dass sie dann nachher nicht in so einem gelösten, entspannten Zustand ist, nicht nur körperlich nicht, sondern auch spirituell nicht, dass sie so tun könnte, als wäre da jetzt nichts gewesen. Und sie hat eine gewisse Barriere, irgendeine Art von Hemmung, Hindernis. Wir haben letztes Mal gesagt, Samson Raphael Hirsch bezeichnet Tumor als eine Art von Lähmung, dass die Kräfte erschlafft sind. Das würde hier sehr gut passen. Soweit ist das leicht erklärbar. Was natürlich jetzt weniger leicht erklärbar ist, ist der Unterschied zwischen männlich und weiblichem Kind. Weil dass die Geburt so wesentlich anders verläuft, ob die Frau einen Buben oder ein Mädchen gebiert, das wäre also jetzt eher nicht erwiesen. Das ist natürlich eine Frage, die aufgeworfen wird. Es gibt in mittelalterlichen Kommentaren zum Teil Ansätze, die ein bisschen schwerer verständlich sind für uns heute, die versuchen, einen Unterschied in der Schwangerschaft zu definieren zwischen einem männlichen und weiblichen Fötus, wo ich nicht ganz mitgekommen bin, was Ibn Ezra oder der Ramban hier eigentlich meinen. Es gibt einen sehr, sehr spannenden Ansatz bei Samson Raphael Hirsch. Nämlich, wir reden hier ja von geistigen Dingen. Also auch wenn ich gesagt habe, die geistige Erschlaffung kann von der körperlichen Anstrengung herrühren. Sie kann übrigens auch von der Aufregung und den Ängsten, die eine Frau im Zusammenhang mit einer Geburt haben kann, herrühren. Also durchaus auch psychisch und nicht nur rein körperlich sein. Aber wir reden summa summarum im Ergebnis von geistigen Dingen, wenn wir von Tumor und Tahara sprechen. Und Samson Raphael Hirsch meint, dass hier vielleicht ein Hinweis sein könnte, dass eine Frau, die eine Tochter gebiert, hat gegenüber der Tochter eine doppelte Rolle, weil die Frau als Mutter auch Role Model sein wird für das Mädchen, das heranwächst. Während ein Bub eher einen Vater oder eine männliche Bezugsperson eines Tages als Vorbild, als Role Model haben wird. Und dass daher diese Verdoppelung eintrete, nämlich dass die Frau eine Art von doppelter Aufgabe gegenüber diesem Mädchen haben wird. Ich finde das einen sehr interessanten Ansatz und von den Erklärungen, die ich bisher gesehen habe, ist es zumindest mal die beste, dass hier eine zusätzliche Aufgabe eintreten wird für die Mutter eines Mädchens, weil sie auch gleichzeitig Vorbild als Frau eines Tages sein wird. Und wir reden ja hier, wie gesagt, von emotionalen, psychischen und spirituellen Prozessen und nicht jetzt vom körperlichen Ablauf der Schwangerschaft. Also das kann eine mögliche Erklärung sein. Jedenfalls fassen wir zusammen, sie hat ein Korban zu bringen. Dieses Korban besteht aus einem Ola-Opfer, einem Aufstiegsopfer, haben wir es bisher meistens genannt, und aus einem Chatat. Das Ola-Opfer, das Aufstiegsopfer, kann sehr leicht ein Symbol sein dafür, dass sie ihr Wirken als Mutter dieses Kindes im Dienst Gottes stellen will. Weil wir haben ja gesagt, das Ola-Opfer ist so ein bisschen eine Widmung. Der Mensch widmet sich Gott. Das Chatat ist jetzt natürlich wieder eine Frage, weil Chatat ist normalerweise von Chet, von einer Verfehlung. Was um Gottes Willen hat eine Frau, die ein Kind gebiert, falsch gemacht? Sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat überhaupt nichts falsch gemacht. Also, Im Gegenteil, wunderschön. Maseltorf, was will hier ein sogenanntes Entsündigungsopfer, ein Chatat? Die Frau hat doch nicht gesündigt. Ich würde durchaus die Frage zulassen, ob ein Chatat immer etwas mit einer Sünde zu tun haben muss. Vielleicht ist es das gar nicht. Aber wir kommen nicht ganz darum herum, dass Chatat von dem Wort Chet abgeleitet ist. Und Chet ist eigentlich so etwas wie ein Fehltritt, eine Verfehlung. Übrigens, es wird dann im Zusammenhang mit dem Yom Kippur interessant werden, wenn wir von dem Begriff Chet reden für eine Sünde, sprechen wir davon, dass ein Mensch eine unabsichtliche Verfehlung gemacht hat. Ein Mensch hat sich in irgendwelche Situationen hinein verstrickt, in die man eigentlich von vornherein nicht kommen wollte und hat, wie wir salopp sagen, Blödsinn gemacht. Aber ein Mensch hat nicht absichtlich gegen Gott rebelliert oder so. Das wäre keinesfalls Chet. Also Chet ist das, was einem Menschen eher passiert an Fehltritten. Aber auch mit diesem Hintergrund ist schwer zu sagen, was hat die arme Frau angestellt? Der Ramban hat einen Kommentar hier, wo er meint, es hängt vielleicht zusammen mit dem Stress und den Schmerzen, die die Frau während der Geburt hat, dass sie während der Geburt den Gedanken haben könnte, aufgrund der Schmerzen, aufgrund der Anstrengung, dass sie das nicht noch einmal machen will. Und das ist natürlich ein schlechter Gedanke, aber es ist ein Gedanke, der jetzt auch nicht so völlig unmöglich ist. Es gibt Leute, die finden, dass der Ramban hier ein bisschen unfair ist, weil wir sind jetzt nicht gewohnt, dass jede Frau das so sagt. Aber vielleicht steckt hier schon noch ein bisschen dahinter, dass man auch zulassen will, dass die Tora hier auch zulassen will, so wie der Ramban es liest, dass es für eine Frau auch schwer ist. Wir leben heute übrigens in einer Welt, wo das manchmal manchen Frauen ein bisschen Druck macht. Es ist sehr, sehr unakzeptiert gesellschaftlich, dass eine Frau nach einer Geburt davon erzählt, wie schlecht es ihr gegangen ist. Es wird erwartet, heutzutage sehr oft, typischerweise, dass die Mutter natürlich ganz happy sein soll, selbstverständlich, weil wenn das Kind gesund ist, was wir hoffen wollen und so weiter, dann ist ja alles gut. Dass die Frau vielleicht auch eine sehr, sehr große Erschöpfung hat und dass es ihr auch schwer gefallen ist, das kann sie unter Umständen nicht so viel mitteilen. Also ich kenne Frauen, denen das durchaus einen Druck gemacht hat nach der Geburt ihres Kindes, dass sie eigentlich auch ganz gerne kommuniziert hätten ihrer Umwelt, wie fertig sie waren von dem Ganzen. Und das ist gesellschaftlich nicht so akzeptiert heutzutage. Und vielleicht auch übrigens in früheren Jahrhunderten nicht gewesen. Und möglicherweise bringt die Tora hier mit diesem ganzen Prozedere, wo sie zunächst einmal einige Tage von Nieder und eine Phase von Warten auf die Reinheit absolvieren muss, bevor sie in den Tempel geht, vielleicht auch hinein, dass diese junge Mutter, die gerade ein Kind geboren hat, auch jetzt einmal Zeit braucht. Die kann nicht einfach so am nächsten Tag aufstehen und so tun, als wäre nichts. Oder soll es vielleicht auch nicht. Wir wissen alle wahrscheinlich in unserem Bekanntenkreis, dass es auch Frauen gibt, die nach ihrer Geburt sehr schnell wieder aktiv waren. Das kommt vor. Nicht alle schaffen das, aber manche schaffen das schon. Aber möglicherweise ist das gar nicht so das Ideal, das angestrebt wird, dass eine Frau 3 Tage nach der Geburt schon wieder aufsteht und so tut, als wäre alles in bester Ordnung, sondern sie soll auch diese Zeit haben. Und der Ramban geht hier so weit zu sagen, dass sie könnte eigentlich den Fehler unter Anführungszeichen gemacht haben, sich während der Geburt zu denken, um Gottes Willen, noch einmal schaffe ich das nicht. Ich gestatte mir, eine Geschichte zu erzählen, die von einer Dame in der Wiener Gemeinde stammt, etliche Jahre, vielleicht 10 Jahre zurück. Sie hat das selbst erzählt. Ich habe es nur ein bisschen am Rande mitbekommen, wie sie es eigentlich Freundinnen erzählt hat und ich war zufällig ein bisschen mit dabei. Die Frau hatte ihr 2. Kind. Das 1. Kind war ein Kaiserschnitt und sie hatte ihre 2. Geburt und war ohne Kaiserschnitt und die Geburt verlief mit ganz fürchterlichen, schwierigen Wehen und es hat lange gedauert und war schwierig und entsprechend schmerzhaft und grässlich, bis es gelungen ist, dass das Kind endlich rauskommt. herausgekommen ist. Und während sie in diesem Prozess war, dass die Wehen waren und sie es nicht geschafft hat und so weiter, hat sie zu dem Spitalshebammen rund um sie gesagt, na, nächstes Mal wird das wieder ein Kaiserschnitt. Und eine der Hebammen, die mit ihr waren im Spital, war völlig fasziniert und sogar ein bisschen umgeworfen davon, dass diese Frau mitten in der Geburt schon an das nächste Kind denkt. Vielleicht kann man sagen, typisch jiddische Mama. Aber ich denke, diese Geschichte relativiert einerseits den Ramban ein bisschen und gibt ihm auch ein Stück weit recht. Weil was hat diese Dame gemacht? Sie hat, anders als vielleicht der Ramban auf den ersten Blick unterstellen würde, sehr wohl den Wunsch gehabt, wieder eine Geburt zu machen. Aber sie hat auch gleichzeitig gesagt, na bitte nicht so wie jetzt. So wie jetzt kann es nicht noch einmal werden. Also für mich ist das eine Geschichte, wo ich immer an diesen Ramban denken muss, wenn ich mich daran erinnere, wie sie dann später, ein paar Jahre nachher ist sowas natürlich dann lustiger, wie sie dann später davon erzählt hat und wie die Hebamme im Spital völlig baff war, dass diese Frau mitten in der Geburt schon an die nächste Geburt denkt. Das ist schon eine ziemliche Leistung, das sehe ich auch so. Aber man kann das ein bisschen in Zusammenhang mit dieser Interpretation des Ramban nehmen, dass sie ja doch gefunden hat, na, so will sie es nicht wieder haben, wir machen das beim nächsten Mal vielleicht doch irgendwie anders. Also soweit zu dieser Frage. Und was vielleicht hier auffällt, ist, der Idealzustand ist, dass sie das größere Opfer bringt und dass sie das kleinere Opfer bringt, wo sie nur zwei Vögel bringen muss und kein Lamm. Das ist eine Notlösung, wenn sie nicht genug Geld hat. Wenn wir aber in der Tora dann weiterlernen, wir werden jetzt gleich ganz viel Text überspringen, damit es nicht zu viel für heute wird, aber wenn wir in der Tora weiterlernen, werden wir nämlich sehen, dass das Opfer des Metzora, der nach einem Zaraat ein Korban gebracht hat, auch aus solchen zwei Vögeln besteht. Allerdings ist es, und auch der Sav oder die Sava, dieses Vogelpaar bringt. Allerdings ist es dort von vornherein dieses Vogelpaar. Und bei der Frau, die gebiert, ist es zunächst einmal eigentlich was Größeres gedacht. Und das Vogelpaar ist eher dann, wenn es nicht anders geht, als der Minimalstandard. Das war jetzt diese Textstelle.
Noch eine Frage.
Ja.
Also, du bekommst ein Kind, musst zum Tempel gehen, ein Opfer bringen. Mhm. Was, wenn du in Babel lebst? Oder in Kairo? Oder in Rom? Oder sonst wo?
Wenn sie sich jetzt nicht davor macht, weil sie nicht kommen kann, was passiert dann?
Dann kann sie kein weiteres Kind bekommen.
Stimmt nicht. Was passiert dann? Was passiert, wenn sie sich nicht Tahor macht? Sie ist für den Mann, das geht aus dem Detail hervor im Text, wir gehen da jetzt nicht so weit hinein, aber für den Mann ist sie nach der abgelaufenen Zeit erlaubt. Aber was ist das Problem? Sie ist dann nicht Tahor. Was kann sie dann nicht machen? Sehr einfach, ganz einfach. Was kann sie nicht machen? Sie kann nicht in den Tempel gehen, sie kann keine geheiligten Sachen des Tempels berühren. Wenn sie in Babel oder in Kaisari oder in Ephesus oder in Rom sitzt, ist ihr das wurscht. Also, das ist wahrscheinlich die Lösung. Das ist wahrscheinlich die Lösung, ja. Aber sehr, sehr gute Frage. Danke für die Frage. Wenn sie so weit weg ist, dass sie den Tempel nicht erreicht, ist es ja wurscht. Weil wir haben ja gesagt, alles das, wovon wir hier reden, diese ganzen Sachen von Tumah, sind, damit man in den Tempel hinein kann. Also sie konnte auch dann, wenn der Tempel stand, in Galut, in Babel oder in Rom oder in Ephesus so sein, wie wir heute in Wien-Leopoldstadt.
Okay.
Ja, das geht sich aus. Jetzt, wenn wir im Text weiterschauen, haben wir bei 13.1, also genau nach dem, wo wir jetzt aufgehört haben zu lesen, wieder eine neue Ansprache. Hashem sagt zu Moshe und zu Aharon, jetzt interessanterweise zu Moshe und zu Aharon, aber das ist ein eigenes Thema. Und jetzt kommen die ganzen Themen von Zaraat. Wir wissen, Zaraat am Körper eines Menschen war ein Schaden an der Haut, irgendeine Art von Ausschlag oder helle Stelle an der Haut, die ein verdächtiger Symbol war und der Kohen musste das inspizieren. Darum wissen wir jetzt auch, warum Gott hier zu Moshe und zu Aharon spricht, weil der Kohen hat jetzt eine sehr, sehr aktive Rolle bei Zerahat, das zu diagnostizieren. Und dann gab es gewisse Dinge, dass die Person, die Zerahat hatte, musste in eine Art von Isolation gehen. Dann hat man geschaut, ob es vorbei ist. Und wenn das alles vorbei war, dann hat dieser Metzorah, der Typ, der Zerahat hatte, eine Art von Korban gebracht. Übrigens diese zwei Vögel wieder. Und dann war alles wieder gut. Dann lernen wir auch noch, dass es Zerahat auch an Kleidern geben konnte und auch am Haus, an einem Gebäude. Zumindest theoretisch, es gibt in manchen Kommentaren die Ansicht, dass Zerahat am Haus überhaupt nicht stattgefunden hat, sondern dass das nur eine theoretische Lehre der Torah ist. Aber jedenfalls lernen wir diese Möglichkeiten. Und die große, große Frage ist in diesem Kapitel natürlich, was ist das? Was soll das? Wozu ist das gut? Was steckt da dahinter? Wir wissen, wir reden von spirituellen Dingen, also wir reden nicht von irgendeiner Art von Hautkrankheit. Übrigens ist das Forno, ein italienischer Renaissance-Kommentar, einer, der das ausdrücklich präzisiert, dass wir nicht von irgendeiner Hautkrankheit sprechen, die die Ärzte kennen würden. Sforno war nämlich selbst ein Arzt in Italien im 15. Jahrhundert, italienische Renaissance. Also ist das ja sehr deutlich. Der Sforno bringt übrigens auch einen Aspekt in seinem Kommentar zu diesen Zerahat-Kapiteln, dass er sagt, die Fälle, die wir aus dem Tanach kennen von Personen, die das hatten, waren immer sehr, sehr hochstehende Persönlichkeiten und zwar nicht nur politisch hochstehend, sondern auch geistig hochstehende Persönlichkeiten. In einem Fall ist es nicht eindeutig, aber er meint so. Und er geht davon aus, dass es überhaupt nur Leute erfassen konnte, die spirituell eher hochstehend waren. Weil mit einem Menschen, der spirituell gar nicht so weit war, war der liebe Gott auch nicht so streng. Menschen, die spirituell hochstehend sind, werden eventuell auch strenger beurteilt von Gott. Weil wenn du so weit bist, dann hast du auch ein anderes Niveau zu erfüllen und dann schaut Gott auch jeden Millimeter an von dem, was du machst. Und wenn wir uns anschauen aus den Geschichten, die wir aus dem Tanach, sowohl aus der Tora als auch aus Büchern des Tanach kennen, wo Zerahat vorkommt, dann kriegen wir von dort ein bisschen ein Bild, wozu das gut sein soll. Hier erzählt uns die Tora das nicht. Hier erklärt uns die Tora überhaupt nicht, warum, sondern sie sagt uns nur die Regeln, was los ist. Wenn das auftritt, sind das die Regeln, das und das zu machen. Wir haben Zerahat in der berühmten Geschichte mit Miriam, die mit Aharon schlecht über Moshe spricht, im Buch Bamidbar. Wir haben Zerahat im Tanach beim König Uzziahu, der sich einbildet, dass er als König das Räucherwerk vom goldenen Altar bringen kann, was ihm nicht zusteht, weil er kein Kohen ist. Und er tut das dann und bekommt davon Zerahat, übrigens in dem Fall lebenslänglich vom lieben Gott. Und wir haben eine Geschichte von einem Feldherrn, der gar nicht jüdisch ist übrigens, von einem aramäischen Feldherrn, der Zerahat hat und sich heilen lässt vom Propheten Elisha. Das ist in den Elisha-Geschichten in den Königsbüchern. Und wenn man sich alle diese Geschichten jetzt so anschaut, dann bekommen wir dieses Bild, das kennen wir auch aus der rabbinischen Auslegung dann, Zerahat bekam man von schlechter Rede und von Hochmut. Das ist so der gemeinsame Nenner. Übrigens, schlechte Rede über andere Menschen und Hochmut liegen sehr nah zusammen. Weil wenn ich schlecht über andere Menschen spreche, dann bilde ich mir meistens auch ein, dass ich besonders gut bin, wenn ich schlecht über andere spreche. Also, es ist eine Einstellung von Hochmut. Es ist die Handlung von Lashon Hara, von schlechter Rede über andere. Die habe dazu geführt, dass Menschen Zerahat bekommen haben. Man ist sich einig in den Auslegungen schon seit alten Zeiten, dass es das heute nicht mehr gibt. Und es gibt eine sehr klare und einfache Begründung, warum es das heute nicht mehr gibt. Es wäre nämlich unfair, wenn es das heute gäbe und wir haben keinen Tempel, um es zu lösen, dann steckt der Mensch in einer Sackgasse, das tut der liebe Gott nicht. Man kann auch die weniger charmante Erklärung haben, dass es heutzutage deshalb nicht ist, weil die Menschen heute alle auf einem Niveau sind, wo sie sich so miserabel aufführen in Sachen schlechter Rede und manchmal auch hochmütig und eingebildet sein, dass der liebe Gott das sozusagen abgeschaltet hat, weil wir müssten sonst alle Zerahat haben und das geht sich auch wieder nicht aus. Wenn alle sich so verhalten, hat es ja keinen Sinn mehr. Also, das ist der Hintergrund. Und interessanterweise gibt es auch die Möglichkeit, abgesehen dass es davon, dass es am Körper des Menschen auftritt, dass es auf einem Kleidungsstück auftreten konnte und auch, dass es auf einem Haus auftreten konnte. Das ist schon im Parashat Metzora. Wir hatten, Tasria war relativ kurz, im Parashat Metzora sind wir immer noch, am Anfang von Parashat Metzora ist die Frage, was der Metzora, der der Zaraat hatte, für ein Opfer bringt. Und dann haben wir im Parashat Metzora, im Kapitel 14, Vers Lamed Gimel 14:33 fängt der neue Absatz an. Bei der Bera Shemel Moshe bei El Aharon Lemor. Kita wo u El Haaretz, wenn ihr kommen werdet in das Land Knaan. Asher ani noten lachem, das ich euch geben werde, Le Achusa, es in Besitz zu nehmen. Wenn er tati neger Zaraat beweht Eretz Achusatem. Und es wird sein, ein Schaden von Zaraat an euren Häusern. Ich möchte diese Stelle aus zwei Gründen ganz kurz streifen, obwohl ich dann eigentlich zum Schluss möchte. Erstens, weil ich gesagt habe, irgendwas über Yom Ha'atzmaut sollten wir einführen, wenn jetzt Yom Ha'atzmaut gerade begonnen hat. Und das ist die eine Stelle in der Parasha, wo wir haben, wenn du in das Land kommst. Wenn du in das Land kommst. Und das, wir lernen hier jedenfalls etwas. Es gibt hier auch irgendeine Möglichkeit, durch irgendeine Art von Fehlverhalten anscheinend, das Haus, in dem man wohnt, unrein zu machen. Und zwar nur in Eretz Israel. Nur in Eretz Israel, weil es steht ausdrücklich, wenn du in das Land kommst. Also abgesehen von der Frage, ob das überhaupt hier stattgefunden hat, wo das Forno sagt, vielleicht hat es das gar nie gegeben und ist das nur eine theoretische Lehre, ist es eindeutig, dass es halachisch nur in Eretz Israel in Frage kommt. Und es gibt eine Richtung in Kommentaren, die sagt, das war eine Gelegenheit, ältere Schätze, die die Vorbevölkerung im Land Knaan hinterlassen hat, zu finden. Also eigentlich etwas, wo Gott den Leuten was Gutes getan hat, weil bei diesem Aspekt, weil bei diesem Vorgang, was jetzt ist, wenn dieses Haus so einen Zaraat-Befall hat, dann musste das ganze Haus ausgeräumt werden und zum Teil vielleicht sogar was niedergerissen, aufgegraben werden. Und da konnte man vielleicht das finden, was unter dem Boden des Hauses da war. Und auf diese Art kamen die Bnei Israel, die sie in das Land kamen, zu Besitz, den sie vorher nicht hatten. Das ist nett. Das ist eine Erklärung, die sehr agadisch ist, die sehr, sehr agadisch ist, die ich nicht jetzt für eine historische Erzählung halten würde, sondern für eine symbolische Erzählung. Aber es gibt auch die Sichtweise, dass das gar nichts damit zu tun hätte, sondern der Besitzer des Hauses hat sich irgendwie so blöd aufgeführt, dass jetzt nicht an seinem Körper, sondern an seinem Haus Zaraat ausgebrochen ist. So ähnlich, wie wir bei Zaraat am Körper gesagt haben, das kommt von Hochmut, das kommt von Lashon Hara, ist hier auch so etwas Ähnliches. Diese Richtung geht wieder der Kommentar von Samson Raphael Hirsch, der hier etwas ganz, etwas Herziges bringt. Und das ist der zweite Grund, warum ich das kurz streifen wollte, weil ich diese Stelle einfach irgendwie lieb habe. Es geht hier darum, dass das Haus ausgeräumt werden muss. Und wenn wir jetzt annehmen, der Besitzer dieses Hauses war irgendwie geizig, irgendwie nicht nett zu seinen Mitmenschen, um es vorsichtig auszudrücken, sonst wäre das mit dem Zaraat nicht passiert. Vielleicht war der so geizig, dass er, wenn er um Hilfe gebeten wurde, gesagt hat, ich habe gar kein Geld, dir zu helfen. Und jetzt muss man den seinen ganzen Hausrat hinausräumen auf die Straße, wo das ganze Dorf sieht, was der nicht alles hat. Also ich finde diesen Gedanken sehr amüsant, dass Hirsch sich das so vorstellt, dass er sagt, der war ein Geizhals und hat gesagt, ich kann da gar nichts geben, ich kann nicht so viel beitragen. Und die Konsequenz ist jetzt, dass man mal sein ganzes Haus auf die Straße hinausräumen muss, wo das ganze Dorf sieht, welche Wertgegenstände der gute Mann noch hatte. Also das finde ich eine charmante Erklärung. Dann kommen wir von diesem Zaraat-Thema, das sehr, sehr ausführlich ist, kommen wir zu einem neuen Thema. Das ist Kapitel 15. Vielleicht sollte ich uns wieder einen Text aufmachen. So, Vayikra 15. Jetzt sind wir schon sehr gegen Ende von Parashat Metzora. Jetzt sind wir schon ganz am Schluss, also nicht ganz, aber fast. Und hier fängt wieder ein neuer Teil an. Wir haben wieder bei der Verashem el Moshe vel Aharon lemor. Hashem sagt zu Moshe und zu Aharon, jetzt kommt ein neues Thema. Was ist das neue Thema? Dem Bnei Israel soll erklärt werden, ein Mann, der einen Ausfluss an seinem Fleisch hat, ist ein Save, ein Ausflüssiger, und der ist jetzt Tamei. Und dann gibt es gewisse Regeln für diese Situation. Und das kann natürlich jetzt auch passieren, nicht nur auf der männlichen, sondern auch auf der weiblichen Seite. Und hier haben wir jetzt ab Vers 19, das ist immer noch unser Kapitel 15, Vers 19. Ihr seht, da war ein Absatz, da war ein kleines P, eine Parashapducha. Oder diejenigen, die einen Text haben, wo er wirklich im Layout den Absatz sieht, da solltet ihr einen Absatz haben vor Vers 19. Eine Isha, eine Frau, Kitjesava, die also auch irgendwie ausflüssig ist. Dam Jesova Bissara Shivat Yamim Tiebe Nidata. Das ist jetzt einmal die Nida. Wenn ich nur diesen einen Satz lesen würde, wüsste ich jetzt noch nicht, dass das die Nida im Unterschied zur Sava ist. Dazu müssten wir den Text jetzt genauer lesen. Da wir schon recht fortgeschritten sind in der Zeit, werden wir uns mit einem Überblick begnügen. Aber jedenfalls bekommen wir hier diesen Begriff, sie ist eine Nida. Und ich behaupte einmal, dieser Absatz redet von der normalen Monatsblutung einer Frau, nicht von irgendwelchen sonstigen Zwischenfällen. Und diese Nida hat jetzt die Eigenschaft, dass wer sie anrührt, wird Tamei. Wer ein Mann, der mit ihr schläft, wird Tamei. Er darf natürlich auch nicht, aber wenn, dann wird er davon Tamei. Alles, worauf sie sitzt und so weiter, verschiedene Dinge werden Tamei. Und dann haben wir die andere Variante ab Vers 25. Und wie gesagt, man sieht es besser, wenn man diese beiden Absätze wirklich im Detail vergleicht. Ishaki Sobsov Damaya Mim Rabim, sie hat viele Tage einen Fluss. Belo et Nidata, nicht in ihrer Nida. Das ist jetzt keine normale Monatsblutung. Modern würden wir sagen eine Zwischenblutung. Ja? Irgendein Ausfluss, der nicht eine normale Monatsblutung ist. Und jetzt ist sie Tamei. Hier steht übrigens auch ausdrücklich Kimeni Dada Tiet Meahi. Hier steht ausdrücklich Tmeahi. Interessanterweise haben wir das oben im Kapitel im Absatz über die Nida, ein paar Zeilen weiter oben, nicht so explizit gehabt. Sie ist auch als Nida Tamei gewesen, eindeutig, weil der Text hat uns ja die ganze Zeit erklärt, sie, alles, was sie anrührt, worauf sie sitzt und so weiter, wird Tamei. Das kann ja nur Tamei werden, wenn sie selbst Tmea ist und diese Tumah überträgt. Aber es steht nicht so hart, explizit im Text, sie ist Tmea, auch wenn sie es ist. Aber es steht nicht so da. Bei der Sava steht das da, dass sie Tmea ist. Also wir spüren schon, das hat ein bisschen eine andere Kategorie, das ist eine andere Dimension. Und wir wissen ja in der Halacha, ich nehme an, das ist weitgehend bekannt, dass heutzutage für die Regeln von der Tarat HaMishpacha zwischen den beiden Situationen wir nicht zu unterscheiden, weil es einfach sehr, sehr schwer ist, zwischen Blut und Blut zu unterscheiden. Und daher die heutige Halacha schon lange, schon seit talmudischen Zeiten, beinhaltet, dass die zusätzliche Woche jedenfalls eingehalten wird. Also wenn eine Frau eine Monatsblutung hat, hat sie ihre Woche oder Reinheit und erst dann kann sie in eine Mikwe gehen. Ursprünglich waren das zwei verschiedene Dinge. Es machte einen Unterschied, ob es nur eine Monatsblutung war oder ob es mehr als eine Monatsblutung war. Und hier ab Vers 25 haben wir also diese Situation, wo es mehr als eine Monatsblutung ist. Und viele Sachen sind jetzt ganz, ganz ähnlich. Das, was sie anrührt, das ist, wird davon Tamé, worauf sie sitzt, das wird davon Tamé. Aber sie hat diese Woche der zusätzlichen Reinheit, die wir heute gut kennen. Und was macht sie noch? Wenn diese Woche vorbei ist, bringt sie ein Vogelopfer, zwei Vögel. Übrigens, die zwei Vögel kennen wir schon. Ich habe gesagt, die sind in diesen Kapiteln immer die ganze Zeit. Hier sehen wir, wie diese Sachen ein bisschen zusammenhängen. Sie bringt ein Korban von diesen zwei Vögeln, entweder Torim oder Bnei Yonah, also Taube oder Turteltaube, das ist wieder egal. Das bringt sie. Und das war bitte bei der Nida an sich so nicht. Es wäre auch ein bisschen aufwendig gewesen, wenn wir uns vorstellen, jede Frau, die von einer Monatsblutung Nida war, jede Woche, jedes Monat ein Opfer bringen muss, ist das schon ein bisschen viel. Sondern das ist eigentlich für die Sava gewesen. Und wir haben hier wieder, dass eines davon ein Khatat ist und eines davon ein Ola ist. Ganz so wie bei der Geburt. Das ist ganz parallel. Und sie bringt diese beiden und der Kohen macht Kapara von ihrer Tum'a. Übrigens hier wieder ihre Tum'a mehr betont als in dem Kapitel davor. Und das ist im Grunde dann die Erklärung. Dann kann sie also wieder Heiliges anrühren und so weiter. Dann haben wir am Ende dieses Kapitels eine Zusammenfassung, dass das, Moshe und Aharon Hisartem entweder warnen sollen, aufmerksam machen sollen, genau lehren sollen, Hazara im Sinne einer Warnung, dass man die Halachot lernt, oder es wird manchmal hier auch übersetzt mit separieren, absondern, dass man darauf achtet, dass die Leute, die Tamei sind, sich weghalten vom Heiligen. Jedenfalls wird hier betont, dass das sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Und am Schluss haben wir eine Zusammenfassung. Sot Torat Hazav, das ist die Lehre eines Ausflüssigen, männlich oder weiblich, beides. Ba'asher Tzitzim Imenu und so weiter. Und von der Frau, die in einer normalen Nida ist oder eine Sava ist. Also was wir hier gesehen haben, sind verschiedene Möglichkeiten, wie ein Mensch Tamé werden konnte, aufgrund von Ereignissen, die im Körper passieren. Und jetzt ist, glaube ich, ziemlich klar, dass die beste und schönste dieser Möglichkeiten ist, ein Kind zu bekommen. Und die anderen Möglichkeiten, die hier angesprochen sind, sind weniger angenehm. Die Situation der Frau, die eine normale Monatsblutung hat, die Nida ist, ist insofern so etwas dazwischen, als die ja genauso wie die Frau, die das Kind gebiert, ganz sicher nichts falsch gemacht hat, sondern der Körper funktioniert ganz normal. Und eigentlich ist es auch gut, dass der Körper funktioniert. Vielleicht ist das auch alles ganz regelmäßig und so, wie es sein soll und so, wie es im Medizinlehrbuch steht. Also was ist das Problem? Das Problem ist natürlich, dass eine Frau sich anders fühlt in diesen Tagen. Das wissen wir sehr, sehr gut. Aber das ist so eine Kategorie, wo zwar auch eine Tumor entsteht, aber wo wir ähnlich wie bei der gebärenden Frau nicht das Gefühl haben, dass da jetzt was Böses ist, während wir beim Saf und bei der Sava bei außergewöhnlichen Ausflüssen, außergewöhnlichen Blutungen natürlich auch das Gefühl haben, da ist etwas im Körper jetzt falsch, da ist irgendetwas so, dass der Mensch da irgendwie krank ist, irgendetwas stimmt nicht, das ist nicht in Ordnung. Also das sind verschiedene Abstufungen. Der gemeinsame Nenner ist aber, dass es Möglichkeiten sind, wie ein Mensch Tamé wurde und daher nicht in den Tempel gehen konnte, daher aufzupassen hatte, nichts zu berühren, was Kadosch war, ein geheiligtes Fleisch eines Korbans zum Beispiel, oder auch diese Menschen aufgepasst haben in Zeiten, wo es noch relevant war, nichts zu berühren, dass die Tumah dann weitergibt, sodass dann auf einmal irgendein Gefäß, irgendein Gerät, das im Tempel verwendet wurde, davon Tamé geworden ist. Dafür waren diese Dinge in gewissen Zeiten ja auch sehr, sehr relevant. Wir wissen das aus archäologischen Ausgrabungen aus der Zeit des zweiten Tempels, dass zum Beispiel dort, wo Leute mit dem Tempel zu tun hatten, sie sehr, sehr oft Steingefäße verwendet haben, weil die Steingefäße Tumah nicht übertragen konnten, im Unterschied zu einem metallenen Gefäß. Und wir wissen auch, dass es sehr, sehr viele Mikwen, sehr, sehr viele rituelle Tauchbäder gegeben hat, weil die Leute immer wieder bestrebt waren, irgendwo unterzutauchen. Weil wenn du in den Tempel gehen wolltest oder wenn du mit dem Tempel auch nur zu tun hattest, dann waren diese Dinge relevant. Heute ist uns das entsprechend etwas unklarer, was uns das sagt. Aber was wir ein bisschen im Kopf behalten wollen, das sind alles Regeln, die für eine besonders hohe Stufe von spirituellem Niveau da waren, weil man konnte so in den Tempel gehen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, das interessiert uns heute gar nicht, weil wir leben so auch gut, wir sind heute alle Tamé von Tumat Met, das wissen wir, und kümmert mich nicht. Und es gibt die Ansätze, ihr kennt das sicher aus verschiedenen Ansichten innerhalb jüdischer Gemeinden oder Bücher oder Philosophien, dass ein Mensch auch heute versucht, sich möglichst wenig Tamé zu machen, weil man doch aus diesen Dingen lernt, zu sagen, naja, ideal ist es offensichtlich nicht, also versuche ich mich davon fernzuhalten. Also solche Traditionen im Judentum, die vor allem unter Hinzufügung von sehr, sehr vielen kabbalistischen Quellen dann sich sehr gerne von allem fernhalten, was Tamé sein könnte. Die gehen davon aus, dass das doch ein gewisser Hinweis sein kann, dass das Idealbild für eine gute spirituelle Entwicklung so ist, dass man sich, wo man kann, fernhält. Das sind die beiden Zugänge, die man heute in jüdischen Gemeinden beide kennt. Okay, vielleicht eine Anmerkung noch, damit es nicht missverständlich war, wenn ich jetzt gesagt habe, das war alles betreffend, wie man in den Tempel hineingehen konnte. Die Regeln für die Nida beinhalten natürlich auch das Verbot, dass der Mann mit der Frau nicht sein darf in der entsprechenden Zeit. Und das ist tatsächlich ein eigenes Verbot. Das ist hier drinnen in diesem Text. Wenn wir ganz genau schauen, wenn wir jetzt noch 3 Stunden Zeit hätten, jedes Detail zu zerlegen, würden wir es finden. Das ist hier drinnen durchaus. Und ist aber tatsächlich eine eigene Mitzwa Lota Aseh, ein eigenes Verbot, das nicht mit der Tuma zusammenhängt. Das könnt ihr zum Beispiel auch ganz gut sehen, wenn man schaut in Bücher wie Sefer HaMitzvot des Rambam oder Sefer HaChinuch, oder es gibt dieses kurze Sefer HaMitzvot HaKatzar vom Hafetz Chaim, die so die Gebote auflisten. Dann sieht man ganz gut, dass es ein separates Verbot ist, dass der Mann mit der Frau zusammen ist in der Phase, wo sie nieder ist und bevor sie in die Mikwe gekommen ist. Und das hat im engeren Sinn dann gar nichts mit Tamé zu tun. Das sind zwei Verbote oder Verbote. Wir haben ja gesagt, es ist nicht verboten, sich Tamé zu machen. Aber 2 verschiedene Dinge. Also das nicht missverstehen. Aber dass das hier vorgekommen ist überhaupt, ist deshalb, weil dieses ganze Kapitel davon gehandelt hat, wie kann ein Mensch Tamé werden aufgrund von Dingen, die im eigenen Körper passieren. Und wir haben gesehen, das kann sich der Mensch unter Umständen gar nicht aussuchen. Nächste Woche kommen wir dann zu dem großen, großen Kapitel, dass Fehler, die der Mensch macht, auch eine Art von Tumor in der Seele bewirken und wir dafür die Kapara des Yom Kippur brauchen werden. Und das übrigens nicht vom Tempel abhängt, auch wenn wir es natürlich anhand des Tempeldienst lernen werden in der Parasha der nächsten Woche. Und das ist dann die Fortsetzung des großen Tumor-Kapitels. Gut, das war's soweit für heute.